wenn wir nicht über das Sterben sprechen, was wir jetzt auch gerade die ganze Zeit tun, dann sind wir noch überforderter, weil wir werden alle sterben. Und dann werden die Ängste, die damit verbunden sind, noch größer.
Das ist der Markus Zimmermann. Er ist Theologe und Ethiker. Der Markus Zimmermann ist Titularprofessor und lehrt und forscht an der Theologischen Fakultät der Uni Freiburg. Er ist außerdem Vizepräsident der Nationalen Ethikkommission und er hat das grosse nationale Forschungsprogramm Lebensende, das NFP 67, geleitet. In diesem Gespräch redet Markus Zimmermann über das Sterben in der Schweiz, über Ideal und Realität, über das Leiden am Lebensende, das Körperliche und das Seelische, über Ort, Zeit und Raum für sterbende Menschen. Und er verratet uns, warum er sich, obwohl Theologe, weniger mit dem Jenseits, sondern vielmehr mit dem Leben kurz vor dem Tod beschäftigt. Willkommen zum letzten Stündli. Mein Name ist Elena Ibello. In diesem Podcast rede ich über das Sterben mit Menschen, die dazu etwas zu sagen haben. Weil es zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Grüezi, Herr Zimmermann.
Grüezi, Frau Ibello.
Danke vielmals, dass Sie zu mir ins letzte Stündli kommen, um über das Sterben zu reden.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse.
Sie haben ja das Nationale Forschungsprogramm 67 mitgeleitet. Das hat den Titel Lebensende. Und da haben während, Sie korrigieren mich, wenn ich etwas Falsches sage, da haben während etwa 5 Jahren 200 Forschende an 33 Projekten gearbeitet, um das Sterben zu erforschen. Und das Forschungsprogramm ist 2017 abgeschlossen worden.
Das ist richtig, ja.
Jetzt ist es ja wahrscheinlich so, wenn man das jetzt so hört, wahrscheinlich weiss niemand mehr über Sterben in der Schweiz als ein Mitglied von der Leitungsgruppe von so einem Forschungsprogramm. Darum frage ich Sie, Herr Zimmermann, wie stirbt man denn in der Schweiz?
Ja, wenn ich die Frage mit einem Satz beantworten könnte, dann hätte es die Forschung nicht gebraucht. Das kommt darauf an, aus welcher Sicht und unter welchen Umständen und Bedingungen jemand stirbt. Und das ist sehr, sehr verschieden. Und das war auch der Grund, warum dieses Forschungsprogramm vom Bundesrat schlussendlich aufgegleist wurde, gewünscht wurde. Denn auch politische Entscheidungen, Sterben ist auch eine Frage der politischen Vorbereitung und von politischen Entscheidungen mit abhängig, ist nur möglich, wenn wir wissen, wie ungefähr das aussieht. Also die Frage, die Sie stellen, ist die Kernfrage. Und wenn ich mit einem Satz trotzdem antworten soll, wir Menschen in der Schweiz, wir sterben in immer höherem Alter, jedes Jahr ein wenig steigt die Lebenserwartung ein wenig an, seit vielen Jahren. Und wir sterben größtenteils in spezialisierten Institutionen wie Spitälern und Pflegeheimen, nicht mehr zu Hause, auch nicht auf der Straße, nicht in der Öffentlichkeit. Und das prägt das Sterben. Oder kurz und anders gesagt, viele Menschen heute, Bürgerinnen und Bürger der Schweiz, haben keinen unmittelbaren Zugang mehr zu dem, wie Menschen sterben. Es gibt eine gewisse Entfremdung, die dann auch dazu führt, dass sogar in der Politik der Wille da ist. Wir brauchen ein Forschungsprogramm, um näher zu wissen, was genau geschieht und wo eventuell Handlungsbedarf bestünde.
Also mit dem meinen Sie auch ein bisschen, dass das Sterben, es wirklich, also der Vorgang vom Sterben, sich so fest in die Institutionen zurückgezogen hat, sozusagen, dass wir einfach als Allgemeinbevölkerung darum auch wahnsinnig wenig darüber wissen, habe ich das richtig interpretiert?
Ja, ich sehe einen direkten Zusammenhang zwischen dem unerhörten Interesse an der letzten Lebensphase und dann dem Sterben und Tod und der Entfremdung, die wir inzwischen kennen in unserem Alltag. Es wurde noch nie so viel geredet über Sterben wie heute. Das Thema ist omnipräsent bis in die Kinofilme hinein. Lässt sich das unschwer zeigen. Und das bringe ich unmittelbar in den Zusammenhang damit, dass wir nicht mehr genau wissen, wie das geht. Und gleichzeitig, vielleicht ist der Gedanke auch noch sehr wichtig, gleichzeitig sollen wir es aber vorbereiten. Also ist die Idee sehr stark geworden, jeder und jede bereitet sich vor, sagt, was sie möchte oder was er möchte. Das heißt, die Autonomie, die Selbstbestimmung ist so ein Zauberwort geworden und gleichzeitig fällt sie uns wieder auf die Füße. Dann müssen wir aber doch wissen, was wir da vorbereiten sollten. Und so entsteht eine gewisse Dialektik, also eine Dynamik, die dazu führt, dass Sie auch diese wunderbare Podcast-Reihe jetzt veranstalten. Das ist ja auch ein Zeichen desselben.
Mhm. Danke an dieser Stelle. Also das heisst, eigentlich kommt man auch fast so ein bisschen in einem Befehlston. Also das heisst, man ist heute schon fast ein bisschen verpflichtet, sich mit dem eigenen Sterben auseinanderzusetzen. Oder ist das jetzt über?
Nein, ich würde das so formulieren. Es gibt eine, Ulrich Beck nannte, ein Soziologe nannte das die Reflexivität der Moderne. Und das heißt auf Deutsch, es fällt uns auf die Füße zurück. Wir haben uns befreit von allem. Also ich kann heute heiraten, einen Mann, eine Frau, mehrfach, einfach und so weiter. Wir haben uns befreit von vielen Zwängen gesellschaftlicher Art oder auch Ordnungen, die vorgegeben waren. Und jetzt unter anderem im Hinblick auf die letzten Lebenswochen oder Monate. Und jetzt müssen wir aber, jetzt sind wir nicht frei zu sein, auch entscheiden, was wir dann wollen und wie wir es wollen. Und der Druck ist schon sehr groß geworden. Also die Ärzteschaft sagt meines Erachtens zu Recht, wir wollen das nicht alles selber machen. Wir brauchen Ihre Unterstützung. Und wenn Sie nicht mehr, viele Menschen sind am Lebensende nicht mehr urteilsfähig und können nicht mehr angesprochen werden, dann ist der Appell entsprechend derjenige, dann bereiten Sie es rechtzeitig vor, schreiben Sie auf, was Sie möchten, reden Sie mit Ihren Angehörigen rechtzeitig darüber und so weiter. Das ist ein Druck, der entstanden ist. Ja.
Also wir als Gesellschaft als Ganzes haben einmal A gesagt und gefordert, dass wir selber dürfen bestimmen am Lebensende. Und jetzt müssen wir quasi auch B sagen und unseren Anteil liefern, dass das wirklich möglich ist quasi.
Ja, ich bin natürlich auch ein bisschen ein Kritiker desselben. Ich habe es ja auch deswegen so dargestellt. Also ich bin schon ein überzeugter Autonomist, um das auch deutlich zu sagen. Ich liebe es, selbst zu entscheiden und meine Freiheit. Ich bin lange genug, 40 Jahre lang in der Schweiz, um das auch helvetisch zu empfinden sozusagen, obwohl ich ja hier nicht geboren und aufgewachsen bin. Aber gleichzeitig muss man auch, ich sagte, menschlich bleiben. Also und aus menschlicher Sicht, aus der Sicht des Nahestehenden, desjenigen, der einen geliebten Menschen verliert, da geht es darum, dass das auch nicht selten zu einer völligen Überforderung wird und dann aber auch für den Betroffenen, der stirbt, vielleicht egal ist, ob jetzt A oder B oder C entschieden wird und ganz andere Dinge wichtig sind.
Dass das dann auch ein bisschen zum Stress kann führen, wo vielleicht eigentlich unnötig wäre in einer spezifischen Situation.
Ja, genau. Ich habe so eine Urerfahrung. Ich bin ja auch, ich bin Theologe und war einige Zeit in der Seelsorge tätig und habe da einmal in einem Spitalzimmer jemanden kennengelernt mit einem riesigen Tumor im Bauch kurz vor seinem Tod. Und für mich war das ein Schock, physisch zu sehen, wie der Mann beieinander war. Aber für ihn war das alles überhaupt kein Thema. Für ihn war das einzige Thema, wer übernimmt meinen Hof? Er war Landwirt und hatte einen Hof. Mhm. Und ihm war das einzige Anliegen und das einzig Wichtige. Ich habe das erst in der Supervision nachher, das heißt im Gespräch über das, was ich da mache als Seelsorger, gemerkt, dass ich eigentlich am Thema vorbei bin in dem Gespräch. Für mich war das andere so im Vordergrund. Was machen jetzt die Schmerzen? Wie wird das wohl gehen? Also das Übliche, was wir empfinden, wenn es ans Ende geht. Und für ihn war aber was ganz anderes wichtig. Und das meine ich, oder dass wir die, das hat auch was mit Freiheit zu tun, dass wir uns die Freiheit zugestehen, vielleicht auch ganz anders zu sterben, als wir uns das vorgestellt oder geplant hatten. Und uns nicht in selber Zwängen und unterlegen, also uns selber Zwänge auflegen, die wir nachher, die unsere eigene Freiheit einschränkt. Mhm. Mein Lieblingsbeispiel ist die Phasentheorie von Elisabeth Kübler-Ross, also die Feststellung, normalerweise sterben Menschen in bestimmten psychologischen, beschreibbaren Phasen und am Schluss sagen sie ja. Und das ist vielleicht ein Idealmodell, ich bin auch da noch skeptisch, Aber wenn natürlich nachher alle wissen, also der Sterbende weiß, jetzt sollte ich in Phase 3 sein, langsam, es ist Zeit, langsam in die nächste Phase ja. zu kommen. Aber und der Besucher, der erwartet auch, jetzt solltest du doch langsam mal dich eingestehen, dass du sterben musst.
Ja.
Du solltest jetzt langsam in Phase 5 kommen. Also dann gibt es eine unsägliche Zwängerei, die nichts mehr zu tun hat mit dem, was da wirklich jemand empfindet, sowohl der eine wie die andere Person.
So das Dilemma, wo gerade Palliative Care sich drin befindet, oder einerseits will man ja Qualität gewährleisten, man will eine gute Begleitung machen, und um das können gewährleisten, braucht es vielleicht gewisse Leitplanken, Leitlinien, vielleicht eine Art Kodex, wo man sich daran richtet. Und andererseits muss man dann im Einzelfall aufpassen, dass man sich nicht zu fest dran haltet, weil man sonst auch zum Beispiel an einem Patienten oder einer Patientin etwas überstülpt.
Ganz genau. Das ist in der Wirklichkeit, was sich zeigt in den letzten Jahren, ist, dass die Palliativbetreuung immer kürzer wird. Dass die, Phase, die letzte Phase tatsächlich dann oft nur noch 24 Stunden, 48 Stunden lang, das reicht gar nicht aus, um sich kennenzulernen, also immer kürzer wird, und dann die Idee von Palliativ oder Hospiz dann auch, nämlich jemanden ganzheitlich zu begleiten, kennenzulernen, und überhaupt gar nicht mehr realisierbar ist.
Ja, ja. Kommen wir noch mal kurz zu der Ausgangsfrage zurück. Sie haben gesagt, ganz viele Menschen sterben in den Institutionen. Es ist ja aber eigentlich so, dass zumindest laut Befragungen die meisten Menschen möchten zu Hause sterben. Ob es dann in der konkreten Situation dann auch so ist, das steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Aber laut Befragungen wollen die meisten Menschen zu Hause sterben. Und das wird nur bei ungefähr 20% möglich. Die restlichen 80% verteilen sich eigentlich auf Spitäler und Pflegeheim, kann man glaube ich grob sagen. Oder? Genau. Und jetzt haben sie ja auch noch ein Buch herausgegeben, «Das Lebensende in der Schweiz», zusammen mit anderen Forschenden aus dem Nationalforschungsprogramm, wo sie vor allem eigentlich die Ergebnisse ja so zusammenfassen, dass es quasi möglichst alle verstehen. Dort drin steht unter anderem, dass das Sterben zuhause zunehmend zu einer Überforderung werde, zu einer strukturellen Überforderung vom Umfeld von der sterbenden Person. Was meinen Sie mit dem?
Ja, zunächst einmal ganz, ganz banal und einfach, wenn eine Familie in einer Vierzimmerwohnung wohnt, zu dritt, dann ist gar kein Platz da, dass jemand stirbt. Oder gleichzeitig, wenn jemand an einer Tumorerkrankung stirbt und weiß, es geht zu Ende und es dauert dann vielleicht noch 4 Monate oder 5, dann braucht es ja eine umfassende Versorgung und Betreuung, damit es gut geht. Und diese Versorgung findet, wenn jemand dann zu Hause sterben möchte, dann eben zu Hause statt. Und im schlimmsten Fall in der Realität immer noch einmal unterschiedlich, aber im schlimmsten Fall entsteht eine kleine Intensivstation zu Hause in der Stube. Ja, und das heißt dann auch, Sie haben dann unter Umständen 3 Jahre später noch den Geruch von den entsprechenden Mitteln, die da eingesetzt wurden, in der guten Stube. Mhm. Und mal, das ist jetzt auch eine Metapher natürlich nur, aber eine, die nicht erfunden ist. Das heißt, unter Umständen ist es, dann wird quasi auch die Privatsphäre durchbrochen. Das ist eigentlich das größte Problem am Ganzen, noch größer als ein größeres Problem als der Geruch, dass nämlich 24 Stunden am Tag Leute rein und rausgehen aus meiner Stube, die sich kümmern, ja? Die halt einen Spitex-Service machen, der sehr wichtig ist, weil die Angehörigen überfordert wären mit der Pflege und der Begleitung in den letzten Lebenswochen. Das kann auch anders sein, aber es könnte eben auch so sein. Und dann ist eigentlich die Aussage, ich möchte gerne zu Hause sterben, nicht mehr erfüllbar zu Hause, weil sie meint ja im Prinzip, im Grunde, im tiefsten Grunde meint ja, ich möchte zu Hause sterben, heißt ja, ich möchte da sterben, wo ich eine vertraute Atmosphäre habe, wo ich mit meinen Liebsten zusammen sein kann, wo die Bilder an der Wand hängen, die ich kenne, wo, ja, und das geht dann ist dann auch nicht mehr einlösbar.
Also weil das wie verloren geht durch den möglichen Intensivpflegecharakter, der dann in so einem...
Genau. Genau. Und dazu kommen noch eine ganze Reihe weiterer Fragen, die ich bin nicht so sicher, ob ich persönlich zum Beispiel zu Hause sterben will, weil die Versorgung in einem Spital ist eine andere, die Versorgungsmöglichkeit. Es gibt eine direkte Parallele für mich in vielerlei Hinsicht zur Geburt, zur Geburtssituation. Ich gehöre jetzt zum Beispiel zu den Menschen, die sagen, nein, also zur Geburt, meine Frau, geh jetzt bitte ins Krankenhaus. Wenn was ist, dann kann sofort interveniert werden. Ich habe das auch schon bei einer Geburt erlebt, dass dann innerhalb Sekunden wurde entschieden, jetzt braucht es einen Kaiserschnitt. Und ich war ewig da. Ich bin ewig dankbar, dass dann eben das OP auch direkt daneben war und alles gut gegangen ist. Und ich gehöre zu den Menschen, die so gestrickt sind, also zu den Sicherheitsfreaks. Es gibt ganz unterschiedliche Einstellungen dazu. Aber das kann auch eine wichtige Überlegung sein bei der Frage, will ich zu Hause sterben oder lieber in einem Spital.
Jetzt haben Sie gerade vorhin noch gesagt, dass wir ja in einer Gesellschaft leben, wo Selbstbestimmung so wahnsinnig wichtig ist. Und wenn wir jetzt aber das aufs Sterben die Heim noch beziehen, dann kommt ja die allenfalls relativ gleich an Grenzen, oder? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt die Heim sterben, ich möchte mein Lebensende die Heim verbringen und wirklich auch die Heim können sterben und mein Umfeld sagt, und das haben Sie vorher ja auch geschildert, ohne die Angehörigen geht es irgendwie einfach auch nicht, und mein Umfeld findet, nein, das schaffen wir nicht, das wollen wir auch nicht, dann hört dort meine Selbstbestimmung eigentlich schon wieder auf.
Das ist so. Also das ist aber immer im Leben so. Ja, wenn ich etwas will und lebe zusammen mit anderen Menschen und die wollen das nicht, die Grenze der eigenen Freiheit ist die Freiheit der anderen. Das ist Immanuel Kant. Mhm. Da hat er einfach recht gehabt. Aber die normale Situation, wenn Sie erlauben, ist ja diejenige, dass die Angehörigen gerne mithelfen möchten und einen guten Willen zeigen möchten, weil sie ihren Liebsten das und so weiter ermöglichen wollen. Und da gibt es schon auch aufgrund der Forschungsergebnisse Hinweise darauf, wie man das verbessern könnte. Also angefangen von ganz einfach davon, dass der Arbeitgeber, dass also eine rechtliche Situation geschaffen würde in unseren Kantonen, 26 Kantonen, die es ermöglicht, auch einmal zu Hause zu bleiben und nicht zur Arbeit gehen zu müssen, um zu Hause sich um das kranke Kind oder den kranken Partner oder die kranke Eltern, den kranken Elternteil kümmern zu können. Mhm. Da beginnt es schon. Das ist eine ganz, ganz fundamentale Frage, ob das möglich ist oder nicht. Und da ist die Schweiz noch, da steht uns noch einige Arbeit ins Haus. Und vieles weitere mehr. Also ich denke, das ist der richtige Zeitpunkt auch. Vorhin habe ich von mir gesprochen, aber von der objektiveren Seite vom Advanced Care Planning zu sprechen, also der Idee, rechtzeitig mit den zuständigen Leuten, die dann auch mich pflegen würden oder mich behandeln würden, wenn ich schwer krank würde, zu überlegen, was möchte ich haben und was nicht und das miteinander in einem Prozess auch festzulegen und dann auch schriftlich festzuhalten, dass beispielsweise im Falle einer notwendig werdenden Reanimation ich dann wirklich auch, wenn ich das so wollte, auch nicht reanimiert werde. Mhm. Das ist die heikelste Frage von den Heikeln, die ich dann gerade gleich einmal als erste genannt habe.
Also, dass wir auch dort wieder in der Pflicht sind, zum in dem Sinn vorsorgen als Einzelpersonen, aber eben auch, dass politisch und gesellschaftlich auch die Rahmenbedingungen verbessert werden, dass Menschen die Heim überhaupt können sterben.
Ja, ich finde... Ja.
Ich wollte nur noch schnell sagen, an dieser Stelle für die, die zuhören, falls das Advanced Care Planning Thema noch weiter interessiert, könnte man auf die Folge Nummer 2 verweisen, wo Monika Obrist das relativ ausführlich beschreibt.
Ja. Sehr gut. Sie hat auch ein Buch gemacht mit der Tanja Gomez zum Thema.
Genau.
Was mich in der Hinsicht noch sehr umtreibt oder was mir wichtig scheint an den Ergebnissen unserer Forschung, ist, dass es unterschiedlichste Ideale gibt im Hinblick auf das Sterben, die auch in der Schweiz existieren, nebeneinander. Mhm. Und die Idee von dem Advanced Care Planning oder von der die Idee, das alles vorzubereiten und zu besprechen, damit nichts passiert im Moment, wenn es dann soweit ist, die ist nicht vereinbar mit all den mit allen den bestehenden Vorstellungen vom guten Sterben. Also ich tendiere zum Beispiel persönlich eher dazu, ein anderes Ideal zu haben. Darum gehöre ich auch eher zu den Leuten, die kritische Einwände erheben gegen das Advanced Care Planning, aber im Grunde natürlich das erstmal sehr gut finde. Das ist klar.
Jetzt nochmal zu den Institutionen. Das hat mich auch noch recht beeindruckt, was Sie auch schreiben in dem Rückblick auf das Forschungsprogramm. Die Institutionen sind eigentlich gar nicht wirklich eingerichtet für Sterbende. Aber eigentlich sterben ja die meisten dort.
Ja, das ist tatsächlich eines der wichtigsten Punkte. Dafür brauchte man auch keine Forschung, ja. Das hat man auch schon vorher gewusst. Also ich sage es gerne symbolisch so, wenn ich schwer krank bin und wohne in Zürich und entscheide dann ins USZ zu gehen zur Behandlung, ins Universitätsspital Zürich, dann muss ich wissen, dass dort, das ist the top of the tops, da werde ich mit allem Segen der modernen Therapien behandelt, bevor ich dann sterbe, das ist klar. Also wenn ich mich dahin begebe, dann nehme ich das sozusagen auch in Kauf. Also man kann das einem Universitätsklinikum nicht vorwerfen, dass sie in erster Linie sich konzentrieren auf die Heilung und Behandlung von Menschen und nicht auf das Begleiten von Sterben. Die Frage ist nur, wäre das nicht möglich, es trotzdem zu kombinieren, also nicht die amerikanische oder englische Version zu favorisieren, die darin besteht, dass es parallel Institutionen gibt, Hospize, also die Hälfte der Amerikanerinnen stirbt in Hospizen und nicht im Krankenhaus. Brauchen wir das? Brauchen wir nochmal Gebäude, nochmal Leute, nochmal und so weiter? Das ist eine eminent politische Frage, denn das braucht 10 Jahre Vorlauf, wenn das dann funktionieren soll, dass die dann auch wirklich da sind, die Gebäude, die Leute da drin und so weiter. Sehen wir jetzt in Pandemiezeiten, wie viel Manpower das braucht, um Intensivbetten zu betreiben. Es braucht nicht nur die Maschinen. Oder ob es gelingt, das wäre so ein bisschen mein Ideal. Das geht auch wieder um Ideale und Werthaltungen, die da drin enthalten sind. Das wird die bestehenden Institutionen, vielleicht nicht gerade die Unispitäler, aber die kleineren, so einrichten, dass sie auch Palliative Care integriert haben.
Was ja beim USZ eigentlich der Fall wäre, oder?
Dort gibt es auch Palliative Care, aber ich würde sagen, nur an einem ganz kleinen Ort. Und ich bin auch nicht überrascht darüber und würde das jetzt auch nicht als Hauptkritik formulieren wollen, sondern ich glaube, dass wenn in solchen großen Kliniken der Insel in Bern, wenn da Palliative Care integriert wird und es gibt eine große Palliativ-Care-Abteilung in Bern, dann gibt es auf jeden Fall, so meine Behauptung, Ärger. Es gibt auf jeden Fall Schwierigkeiten, weil während die eine Abteilung alles möchte, dass jemand überlebt und gerettet wird und so weiter. Und das ist deren Arbeit, deswegen gehe ich als Patient auch dorthin. Sagt die andere, Vorsicht, habt ihr schon mal überlegt, dass vielleicht der Mensch auch stirbt und lassen wir ihn dann menschlich sterben. Wir kommen die ganzen Bilder von Bergamo 2020, in dem sehen, wie die Leute auf unmenschlichste Weise gestorben sind, weil sie eben allein waren, isoliert waren, in Plastik und dann auch gleich entsorgt wurden. Das war der Worst Case von the Worst Cases, so ungefähr. Das Schlimmste, was passieren kann, ist dort passiert. Das ist immer einfacher, die schlimmen Möglichkeiten zu beschreiben, als die guten. Aber es wäre, das Gegenteil wäre gut. Ja. Und dafür müsste aber dann auch eine Akutmedizin sensibel genug sein. Die Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben, aber da ist noch viel, viel vor uns. Rechtzeitig zu sagen, vielleicht probieren wir nicht alles, vielleicht machen wir langsam, vielleicht beginnen wir gleichzeitig mit der kurativen Behandlung, der Heilenden auch schon mit der palliativen Behandlung. Es gibt viele Bestrebungen in der Hinsicht, vor allem in der Onkologie, auf die ja am meisten geschimpft wird, aber die auch am weitesten ist, was das betrifft, das zu überdenken und das zu integrieren. Aber es gibt natürlich neben der Onkologie noch viele, viele andere Bereiche in der Medizin, die teilweise noch noch ganz am Anfang stehen.
Aber liegt nicht genau in dem doch eigentlich das Potenzial von diesen Palliativ-Care-Stationen innerhalb der Spitäler? Also ist nicht genau das ja eigentlich etwas, wo die ganze Sache produktiv machen kann, dass es eben im Spital dann eben Ärzte und Ärztinnen gibt und Pflegefachleute, die sagen, hey, mal halblang, eben, habt ihr euch schon mal überlegt, dass es auch so rauskommen könnte und wie begleiten wir dann die Person am besten? Ist das nicht sogar eigentlich ein Pluspunkt?
Ich glaube, das letztlich auch. Es ist schon auf jeden Fall positiv und ich bin der Meinung, dass man das beibehalten sollte. Gefährlich, also positiv, um es noch einmal zu wiederholen, ist, wenn das quasi symbolisch dafür steht, Achtung, unsere anderen 2000 Betten sind zwar nicht auf der Palliativstation, aber auch diese Menschen sind Menschen, die einmal sterben werden. Und das quasi wie symbolisch durch die kleine Palliativstation mit 10 Betten repräsentiert wird. Gefährlich wird es dann, wenn quasi der Top-Onkologe sagt, wir haben ja unsere Palliativstation, ich muss mich nicht darum kümmern. Wenn dann was passiert, dann kann ich meine Patientin in gute Hände geben, in unsere große Palliativstation. Das ist eine Illusion, weil diese Station ist viel, 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 viel zu klein, die Idee wäre tatsächlich eine andere, nämlich dass die Idee von Palliative Care und die Anliegen, die hier vertreten werden, in alle Bereiche diffundieren. Ja. Diffundieren heißt also hineinwachsen und dort auch leben und lebendig sind. Das wäre die Idee.
Das ist auch ein höherer Anspruch, oder? An Mediziner und Medizinerinnen, dass sie eben das quasi umfassen.
Genau, aber die Alternative wäre zu sagen, wir bauen Parallelstrukturen auf. Also die Idee wäre, wir bauen eine Alternativstruktur auf mit Hospizen und mit Leuten, die eben palliativ ausgerichtet denken und handeln und bringen unsere Menschen, die wir lieben und die am Sterben sind, dorthin während der letzten Tage oder Wochen. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Ich finde, es ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also ich habe so verschiedene Patientengeschichten, die ich gerne in meinem Unterricht diskutiere. Und eine meiner liebsten, die besteht darin, dass jemand also dann zum Sterben kommt und dann ins Hospiz geht und es geht ihm plötzlich wieder besser. Und dann geht er wieder nach Hause. Da hat er sich aber schon von allen verabschiedet. Und dann wissen die gar nicht mehr, was sie genau mit dem Menschen anfangen sollen, denn sie hatten sich ja eigentlich schon definitiv verabschiedet. Und das geschieht dann zweimal und dann wird das Umfeld komplett verwirrt. Ich dachte, ich dachte, du würdest jetzt sterben. Und ich finde, das ist auch eine phänomenale Parallele zur Geburt. Ja. Das ist sehr, sehr ähnlich. Man geht hin und dann passiert doch nichts und geht wieder nach Hause. Und das passt nicht in unsere Zeitstrukturen. Ja. Ne? Zeit und Zeitlichkeit und Zeitstrukturen ist ein ganz wichtiges Thema im Hinblick auf das Sterben. Wir leben ja eine verrückte Zeit, in der ich habe vorhin eine Software heruntergeladen. Das hat, glaube ich, 10 Sekunden gedauert. Früher hat es einfach 2 Tage gedauert. Und wir haben uns gewöhnt an Prozesse, die nicht ganz uns Menschen jedenfalls aufs Ganze gesehen nicht immer entsprechen, zum Beispiel bei der Geburt und beim Sterben. Ja.
Aber also jetzt ein bisschen naiv gefragt, könnte man das Problem nicht auch einfach mit einer guten Kommunikation ein bisschen auffangen? Also ist es dann nicht irgendwie, kann es nicht möglich sein, einigermaßen verständlich zu erklären, dass das Hospiz natürlich gedacht ist für einen Aufenthalt und eine gute Lebensqualität in der letzten Lebensphase, aber dass logischerweise eben auch das Sterben so unvorhersehbar ist, dass es halt auch wieder zu einem zwischenzeitlichen Austritt könnte kommen.
Also ich denke, problematisch wird das ja erst dadurch, dass viele Menschen, die meisten, das Sterben unangenehm finden als Thema und verdrängen. Auch aus sehr menschlichen Gründen. Also ich meine das nicht negativ, sondern damit man gut leben kann, da muss man auch das Sterben verdrängen dürfen. Und dann ist das natürlich, das ist eine Sonderphase, wenn ein Mensch stirbt. Also wir sprechen nicht umsonst von der Trauerphase, wo wir Rücksicht nehmen sollten aufeinander. Das ist eine besondere Situation. Und die ist sehr belastend für diejenigen, die in der Nähe sind und beteiligt sind. Die sind dadurch stark belastet. Und das ist natürlich der Grund, warum das schwierig ist. Und nicht nur eine Frage der Kommunikation, sondern es trifft dann Es kommt dazu, dass wenn Familien konfrontiert sind mit dem Sterben eines Angehörigen, dass dann in der Regel auch sozusagen alle familiären Konflikte aufbrechen und deutlich werden und an die Oberfläche kommen.
Ja.
Und damit muss man dann auch leben. Und
das erschwert Kommunikation oft auch, oder?
Ja, das kann man wohl sagen. Also das ist normal unter Menschen, dass es Disput gibt, Meinungsverschiedenheiten, Krach, Ärger. Und das kommt dann nochmal ganz besonders zum Tragen.
Sie haben auch so etwas Ähnliches mal gesagt in einem Interview, wo Sie einen Beobachter gegeben haben, nachdem das Forschungsprogramm abgeschlossen worden ist. Ich zitiere, der rote Faden durch alles, also da ist die Forschung, das Forschungsprogramm gemeint, der rote Faden durch alles war, man redet zu wenig über den Tod. Und gleichzeitig haben Sie jetzt gerade am Anfang auch von unserem Gespräch gesagt, es wird immer mehr darüber geredet. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, auch darüber zu reden. Es gibt sogar auch Kritik an dem, oder? Es ist auch schon von der ein bisschen Abschätzung von der Geschwätzigkeit über das Sterben geredet worden.
Ja, hat ein berühmter Soziologe formuliert, der Nasehi von München. Das ist sehr treffend, das trifft das sehr gut. Es ist Kurt Marti hat kurz vor seinem Tod, das ist ein berühmter Berner Dichter, Pfarrer, betont in einer Kolumne, wie wichtig es ist, das Sterben auch in Intimität erleben zu dürfen. Mhm. Also, dass ich mich zurückziehen darf und die Intimität des Sterbens nicht gestört wird. Und das ist der Grund, warum das Reden darüber auch unter Umständen als eine Form von Sterben im Museum, das ist das Stichwort. Es wird quasi etwas Intimes, ganz Persönliches wird an die Öffentlichkeit gezerrt und dadurch entfremdet. Und das, glaube ich, ist auch eine berechtigte Kritik im Gange. Natürlich der rote Faden der ganzen Forschung, Ergebnisse ist, wenn wir nicht über das Sterben sprechen, was wir jetzt auch gerade die ganze Zeit tun, dann sind wir noch überforderter, weil wir werden alle sterben. Und dann werden die Ängste, die damit verbunden sind, noch größer. Also es kann nur der Weg sein, dass wir darüber sprechen, aber wie das geschieht und auf welche Weise und wie das dann auch politisch geschieht und in den Organisationen, das ist damit noch nicht beantwortet.
Also das heisst, man müsste vielleicht auch probieren, die sag jetzt mal, echten Gespräche über Sterben in der einzelnen Familie, in den Freundeskreis zu fördern, wo man eben die Intimität kann wahren und wo man dann eben nicht so allgemein museal über Sterben redet, sondern konkret und persönlich.
Also für mich war symbolisch gesagt, das war beeindruckend, dass ein Zichtigsclub stattfand, wo jemand saß mit ALS, Amyotropha Lateralsklerose, darunter litt und darüber gesprochen hat, ich sterbe demnächst und ich stelle mir das so und so und so vor. Das ist ein Grenzfall. Also es war authentisch, das war für mich erträglich und in Ordnung, aber wir sollten nicht noch weitergehen in diese Richtung, weil das nicht etwas ist, was in die Öffentlichkeit gehört. Weil es sonst zum Voyeurismus wird und dann nicht wirklich weiterhilft. Aber die, jetzt habe ich den Faden verloren.
Eben vielleicht im Vergleich dazu die privaten Gespräche über Sterben.
Ja, genau, das wollte ich noch kommentieren. Nicht umsonst habe ich hier den Faden verloren, dass mit dem eigenen Papa, sage ich, meinem Vater, 93 Jahre alt, über das Sterben zu sprechen, ist nicht alltäglich und unerhört schwierig. Und es gibt viele andere Dinge, über die wir sprechen, wenn wir uns dann mal sehen wieder. Das ist schwierig. Also es ist nicht umsonst sehr schwierig. Es ist und die Idee, wir machen das jetzt und dann ist alles gut. Das geht an der Realität steil vorbei. Das geht nicht so. Also Sie wissen das wahrscheinlich noch besser als ich, aber.
Ja, das kann ich jetzt nicht so sagen, aber ja, also das ist schon, glaube ich, ein Spannungsfeld, oder? So banal ist es dann eben schon nicht. Und gleich glaube ich persönlich, dass man kann Inputs geben, dass man kann Anstöße geben, um solche Gespräche im privaten Rahmen anzudeigen. Was einfach nicht entstehen darf, ist so die Erwartungshaltung. Vielleicht jetzt, sage jetzt in meiner Rolle als Tochter, dass ich jetzt einfach erwarte, dass meine Mutter irgendwie bereit ist, mit mir über ihr eigenes Sterben zu reden, weil ich will, oder? Also,
ja, ich glaube, das ist
nicht dann möglich, irgendwann, ja, muss man schon aufpassen, ja.
Ich wollte noch ergänzen, weil es mich beschäftigt, ja, ist, mein Papa war nebenberuflich Diakon und hat Beerdigungen durchgeführt. Also näher dran kann man quasi nicht sein am Tod und Sterben. Er hat Menschen begleitet im Sterben. Ich habe auch Beerdigungen zum Teil gemacht als Seelsorger. Das war zwar nicht häufig, aber das heißt noch lange nicht, dass man im privaten Rahmen dann einfacher darüber sprechen, ja, kann. Das eine bedingt nicht, ja, das andere.
Es ist auch eine völlig andere Situation, oder wie Sie sagen, oder das jetzt irgendwie so, genau, professionell, beruflich zu machen und dann die Heiden, genau, eigenen vier Wänden mit den Menschen, wo man liebt, das ist eine andere Geschichte, genau. Mich hat jetzt auch noch etwas anderes recht beeindruckt zu dem Thema Reden über Sterben oder sich befassen mit dem Sterben. In einem von diesen Forschungsprojekten, auch da bitte ich Sie, mich zu korrigieren, wenn ich etwas Falsches würde sagen. In einem von diesen Forschungsprojekten hat sich gezeigt, dass Patienten und Patientinnen, die das Sterben eher verdrängen, die sich dem nicht so stellen am Thema, obwohl sie schon am Lebensende stehen, dass sie in Institutionen oft ein bisschen auf Unverständnis stoßen. Im Bericht steht da sogar, sie machen sich unbeliebt. Das hat mich so ein bisschen verschreckt. Also heisst das, dass aus den Institutionen und aus den Zwängen, die wir vorher auch darüber geredet haben, einfach Fachpersonen gibt, die quasi sterbende Patienten wirklich sanktionieren, wenn sie dem Nächsten den Tod nicht ins Auge schauen.
Also das ist, bezieht sich dann auf Forschungsergebnisse in Hospizen und Palliativambiente, nicht im Akutspital oder in der Allgemeinversorgung. Mhm. Das bezieht sich auch nicht auf explizites Ablehnen, sondern auf das geschieht einfach, ja, im Alltag, diese Form von unterschiedlicher Behandlung von Patienten und Patientinnen, die im Hinblick auf ihre Bereitschaft mitzumachen. Im Spitalalltag werden sie dem nicht begegnen, weil da ist der Schichtwechsel alle 8 Stunden und das ist ein ständiges Kommen und Gehen von Menschen und da gibt es nur sehr wenig Kontinuität und auch entsprechend solche Phänomene viel weniger. Hier steht aber im Vordergrund, dass quasi bei allen Menschen, die nicht plötzlich sterben, in der Schweiz, bei 80% nämlich, alle derjenigen, die nicht plötzlich sterben, sind schwierige Entscheidungen zu treffen. Sollen wir weiter behandeln? Sollen wir eine Behandlung noch einmal versuchen und starten? Sollen wir eine Schmerzbehandlung machen, die unter Umständen Nebenwirkungen hat? Oder sollen wir sedieren? Ist eine sehr, sehr verbreitete Praxis in der Schweiz, haben wir festgestellt. Das heißt also, jemanden bewusstlos machen, damit er das nicht miterleben muss, was er gerade erlebt oder sie. Und solche Entscheide, wenn dann natürlich die Betroffenen nicht bereit sind, darüber zu sprechen, dann wird es schwierig für die Behandlungsteams, denn sie müssen das verantworten, was sie tun und können es eigentlich nur tun, wenn der Patient, die Patientin auch damit einverstanden ist.
Und darum tun sie vielleicht unbewusst solche Patienten ein bisschen weniger, weiss nicht, offen behandeln oder gehen mit ihnen vielleicht ein bisschen weniger offen um als mit anderen?
Also diese direkten Forschungsergebnisse, die beziehen sich wirklich auf die Begleitungsforschung, dass jemand mitgelaufen ist und geschaut hat und Monate, wochenlang mitgelaufen ist und geschaut, was passiert genau und und dann das aufschreibt und genau beobachtet auf solcher Beobachtungsforschung. Das sind keine expliziten ablehnenden Verhaltensweisen, sondern das sind implizite Verhaltensweisen. Aber das ist auch wiederum sehr menschlich, weil jeder Arzt hat eine bestimmte Vorstellung davon, wie der Patient sein sollte. Compliance sagt man immer Englisch, wenn es kompliziert wird, reden wir auch hier in der Schweiz Englisch. Die Compliance des Patienten ist schlecht, heißt, der ist bockig, der macht nicht mit, was er sollte. Natürlich sollte im Sinne seines Besten, also wenn er nicht mitmacht, dann wird das desaströs enden. gibt aktuell in der Pandemie gibt es da enorm viele gute Bezüge dazu. Dass Ärzte müssen Leute behandeln, die nicht geimpft sind und dann schwer krank werden und selber in keiner Weise nachvollziehen können, warum sich jemand nicht impfen lässt. Oder umgekehrt gibt es auch. Und das führt zu sehr schwierigen Situationen zwischen Arzt und Patient.
Wo einfach auch Profis nicht können ganz aus ihrer Haut raus.
Nein.
Ja. Sie haben es vorhin noch kurz angetönt. Sie haben sich ganz spezifisch auch noch mit der tiefen Sedierung befasst am Lebensende. Können Sie noch mal kurz erklären, was das ist?
Ja, die Sedierung ist grundsätzlich eine Möglichkeit, eine ganz, ganz schwierige Phase für einen Sterbenden zu unterbrechen. Also jemand agitiert, lässt sich nicht beruhigen, schlägt um sich oder hat unerträgliche Schmerzen, auch das ist möglich. Und dann ist eine der Möglichkeiten, dass intermittierend, also zwischenzeitlich für eine Nacht, für einen Tag, jemand bewusstlos gemacht wird, wie bei einer Operation, sediert wird. Eine Sedierung gegeben wird und dann wacht er wieder auf, der Mensch, und dann kann man schauen, ist es jetzt besser? Ja? Und können wir ist er über diese Phase hinaus gekommen oder nicht? Und dann gibt es halt auch die Möglichkeit in ganz extremen Situationen, dass eine Sedierung einzuleiten, die dann definitiv ist, also in der der betroffene Mensch stirbt. Das ist natürlich eine besondere Situation, weil dann muss man auch vorher erstens das geklärt haben und darüber gesprochen haben mit dem Betroffenen selbst, und ihm dann auch die Möglichkeit geben oder ihr, sich von ihren Liebsten zu verabschieden. Mhm. Ja. Und ethisch gesehen ist dann natürlich auch noch die Frage, wird dann weiter ernährt und Flüssigkeit gegeben während der Phase des Sterbens, was eigentlich keinen Sinn macht. Und dann ist die Frage, in welcher Sterbephase genau wurde denn die Sedierung, diese kontinuierliche, tiefe Sedierung bis zum Tod, wie sie in der Fachsprache heißt, gegeben. Also hier sind eine Reihe von schwierigen Fragen mit verbunden, ethische Fragen, rechtliche Fragen, die diskutiert werden sollten in der Schweiz, weil es so häufig vorkommt, weil jeder Fünfte oder wenn man noch genauer hinschaut und sagt, wir gucken nur die Patientinnen und Patienten an, die keinen plötzlichen Tod sterben, dann sind es jeder Vierte, im Tessin jeder Dritte im Tessin, Patient, der stirbt sediert. Okay. Ja, also das sind nicht irgendwie, nicht so wie bei der assistierten Suizid, 2% der Bevölkerung oder der Leute, die sterben, sondern 25%. Also ein ganz großer Teil. Und das war sehr überraschend, dieses Forschungsergebnis, für alle Beteiligten. Wir hätten das nicht gedacht, dass das so viele betrifft. Und deswegen sollten wir hier genauer hinschauen.
Haben Sie das schon können machen? Also haben Sie wie schon herausgefunden, wie das dann zum Beispiel zu so einer Entscheidung kommt, zu so einer Sedierung kommt?
Also es gab ein Folgeprojekt, die qualitativ, das heißt, die untersucht haben, wer kommt aufgrund welcher Situationen in diese zu dieser Entscheidung. Aber wir sind da noch ganz am Anfang. Mhm. Also wir wissen noch sehr wenig. Wir wissen aber aus dieser Folgestudie aus Zürich, dass diese Sedierung, die eigentlich eine Spezialität der Palliativmedizin ist, dass die sehr häufig in über der Hälfte der Fälle außerhalb dieser Palliativmedizin verabreicht wird. Und da ist natürlich dann auch die Frage, ja, wie machen das denn diese Ärztinnen und Ärzte, die das im Pflegeheim machen? Die sind ja keine Spezialisten dafür. Mhm. Und wie machen die das? Und da sind die ersten Ergebnisse, die sich zeigen, so, dass ich das lieber nicht haben wollte, wenn ich betroffen wäre. Also die Frage, wird das auch professionell genug gemacht? Wie sieht die Begleitung aus? Wurde der Informed Consent, wurde die informierte Zustimmung des Betroffenen auch wirklich eingeholt oder wurde das nur mit den Angehörigen besprochen? Da gibt es schon einige überraschende Ergebnisse und die sollten wir näher anschauen als Gesellschaft. Also das überraschendste Ergebnis, wenn ich das noch einmal wiederholen darf, ich durfte das schon einmal in der Tagesschau sagen, aber es hat kein Echo ausgelöst, interessanterweise, ist, dass in dieser Studie, in der Lebensende-Situationen genauer angeschaut wurden, sich gezeigt hat, dass in 23% aller Fälle, 27% aller Fälle, in denen eine Patientin noch voll urteilsfähig war und eine schwierige Entscheidung getroffen wurde, diese Entscheidung nicht mit der urteilsfähigen Patientin besprochen wurde. Das heißt, und das ist tendenziell zunehmend, es gab 2003 eine Paralleluntersuchung, da waren das noch weniger, es sind mehr geworden. Also alles redet von Autonomie und von Selbstbestimmung, und in der Realität ist es aber nicht selten so, dass die Ärzte das gar nicht besprechen, obwohl es eine gravierende Entscheidung ist, mit den urteilsfähigen Patienten. Sind natürlich nur ein Teil urteilsfähig, das ist klar. Aber das ist ein Problem, wir sollten das anschauen. Warum ist das so? Wahrscheinlich hat es gute Gründe, aber die sollten wir erkunden, darüber sollten wir mehr wissen, weil das belastet alle Beteiligten
schlussendlich. Und es macht Angst, oder?
Oh. Also mir jetzt weniger, weil mir macht das nicht so Angst, weil es geht da um Entscheidungen wie Behandlungsabbruch und Behandlungsverzicht, und ich habe nicht den Eindruck, dass ich, wenn ich hier in der Schweiz sterben sollte, dass ich zu wenig lang behandelt werde. Die Angst habe ich nicht. Also, dass zu früh abgeschaltet würde oder so.
Dass es offenbar vorkommt, dass so Entscheidungen gefällt werden, ohne einen urteilsfähigen Patienten oder Patientin mit einzubeziehen. Der Fakt einfach.
Ja, ich wollte das auch nutzen. Ich möchte gerne dazu zwei Gedanken nennen. Mhm. Der eine Gedanke ist, wahrscheinlich ist das deshalb auch, weil viel zu lange gewartet wird von ärztlicher Seite, bis jemand angesprochen wird. Denn so eine Frage zu erörtern, bedeutet ja zu sagen, Sie werden jetzt sterben. Und das macht niemand gerne.
Und das ist nicht innerhalb von einem stündigen Gespräch erledigt und am Abend. Oder das braucht mehrere Tage, Wochen, was auch immer man für Zeit zur Verfügung hat. Oder?
Ja, also jedenfalls ein Arzt in der Insel hat keine Stunde zur Verfügung, nur mal um konkret zu werden. Der hat Minuten zur Verfügung und vielleicht auch ausnahmsweise einmal eine halbe Stunde. Also wir reden darüber. Und dann, das sind schwierige Gespräche, und darüber wäre dann eine weitere Überlegung anzustellen, werden denn die Leute auch entsprechend ausgebildet dafür, solche schwierigen Gespräche zu führen. Da ließ es sich schon noch auch einige Desiderate benennen. Also da geschieht noch nicht viel. Mhm. Und der andere Punkt, den ich machen wollte, in Bezug auf dieses Nicht-Reden über schwierige Entscheide mit den Betroffenen selbst. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das menschlich gesehen, ich muss mich jetzt mal in die Tessiner Mentalität oder anders gesagt die italienische Mentalität hineindenken, weil da ist das viel verbreiteter als in der Deutschschweiz. Die Angehörigen, der Arzt, die wissen schon, was das Beste ist für den, der stirbt. Das hat auch etwas sehr Menschliches, dieser Aspekt, der wurde halt torpediert in den letzten 30 Jahren zu Recht, als paternalistisch und als schwierig und abzulehnen. Aber ich denke, ganz falsch ist es auch nicht. Und quasi dem Sterbenden, der ohnehin schon in einer unerhört schwachen Situation ist, auch noch diese unter Umständen eine schwierige Entscheidung ganz alleine aufzubürden, ist sicherlich keine Lösung. Tanja Krones würde jetzt betonen, es geht ja um Shared Decision Making, um das gemeinsame Entscheid finden. Das ist aus ethischer Sicht auch sicher das Ideale.
Sie haben vorhin gesagt, Sie hätten das schon mal in der Tagesschau erwähnt und Sie haben überhaupt keine Reaktionen bekommen, auch nicht von Mediziner und Medizinerinnen. Oder überhaupt irgendwelche Reaktionen auf die Bedenken, die Sie äußern zu diesem Thema?
Natürlich gab es viele Reaktionen auf die Forschungsergebnisse des Nationalen Forschungsprogramms 67. Und es gibt nach wie vor Reaktionen darauf, und das ist sehr erfreulich. Aber jetzt auf einzelne Gespräche, Medienereignisse einschätzen zu können, ob es tatsächlich etwas bewirkt hat oder nicht, ist schwierig zu sagen. Es gab jedenfalls keine unmittelbaren oder lauten Reaktionen, so viel kann ich sagen, auf diese Mitteilung hin. Der stärkste Effekt, den wir erlebt haben als Forschungsprogramm, war, dass es im Ständerat zu einer Initiative kam, die auch jetzt zu einem bundesrätlichen Bericht geführt hat. Und das ist eigentlich auch der Sinn der Sache gewesen von Anfang an, warum das Programm aufgegleist wurde, um für die Politik auch entsprechende Orientierungen zu schaffen.
Mhm. Grundlagen zu haben. Sehr gut. Mhm. Super. Ich möchte Sie noch kurz als Theologe ansprechen. Jetzt gerade eben so in der Begleitung am Lebensende ist ja Spiritual Care etwas sehr Wichtiges. Wo steht die Schweiz da? Sind Menschen am Lebensende bei uns gut begleitet, alles in allem?
Das zu beantworten ist eine schwierige Frage. Es ist Teil der Palliative Care, die Spiritual Care, also auch die geistige und geistliche Begleitung von Menschen, die seelische Begleitung von Menschen zu gewährleisten. Und im Rahmen der Palliative Care, da darf ich wohl sagen, die Ergebnisse haben gezeigt, der Forschungsprojekte, dass die Palliative Care weitgehend noch am Anfang ist in der Schweiz. Es gibt große Unterschiede in der Versorgungsstruktur in der Schweiz und das kann dann auch für die Spiritual Care gelten. Also die ist auch noch nur bedingt gewährleistet. Vor allem da, wo Palliative Care noch überhaupt nicht existiert, also außerhalb von Onkologie. Es gibt auch Kinder, Palliative Care einigermaßen im Aufbau begriffen. Und es gibt große Unterschiede in der Schweiz, also in den Kantonen. Waadt und St. Gallen sind, die Ostschweiz ist viel weiter als die Innerschweiz in der Hinsicht und so weiter. Aber es gibt natürlich noch die traditionelle Spiritual Care. Es gibt die kirchlich oder die Kirchen mit ihrer Seelsorge, die traditionell etabliert ist und existiert. Und das wäre, ich würde das auch unter die Begrifflichkeit auch fassen wollen. Also auch da geht es um eine spirituelle Begleitung, die gewährleistet ist und die aus meiner Sicht sehr wichtig ist für die Begleitung Sterbender oder in der Begleitung Sterbender.
Was braucht es denn, um einen Mensch im Sterben spirituell gut können zu begleiten?
Das ist eine sehr weitreichende Frage. Also Simon Penkeller hat ein Projekt durchgeführt im Rahmen des NFPs, in welchem er sich mit Visionen, Träumen, Tagträumen von Sterbenden befasst hat. Und wenn ich das sage, ohne dass ich jetzt näher darauf eingehe, wird schon klar, um überhaupt so etwas wahrzunehmen, dass jemand einen Traum geträumt hat, der wichtig sein könnte in Bezug auf das, was mit ihm seelisch passiert, brauche ich Zeit, muss der Raum da sein. Ich brauche Raum, ich brauche Zeit zum Zuhören und aktives Zuhören natürlich. Das ist maßgeblich. Ich denke, das Dasein und das Zuhören, das Sensibelsein für Prozesse, die bei Menschen ablaufen, ist das A und O. Das braucht es. Und ganz zuerst steht natürlich auch die Dimension, dass Menschen spirituell unter Umständen extrem leiden. Das heißt, von Sinnfragen hin und her geschüttelt werden, nicht verstehen können, warum das, warum jenes ihnen widerfährt oder ihren Liebsten widerfährt und verzweifelt sind. Und dass dann jemand da ist, der zumindest sich dieser Verzweiflung annimmt, also dahin hört und ein Ohr schenkt und versucht, das mitzutragen. Also lindern kann man das wohl nur, indem man zuhört, nicht indem man eine kluge Antwort gibt oder so etwas. Das wäre die prominenteste Aufgabe von Spiritual Care. Mhm. Ja. Und was ich interessant finde aus Forschungssicht ist, dass wir viel über die Linderung von Schmerzen und von Leiden sprechen und dass ich denke, die Spezialität von spirituellem Leiden, wenn ich immer verstanden habe, was es genau ist, darin besteht, dass man die nicht lindern kann. Die kann man höchstens mittragen oder wahrnehmen und damit anerkennen. Das unterscheidet diese Form von Leiden von anderem, von körperlichem Leiden, das unter Umständen gut gestillt werden kann mit den entsprechenden Mitteln. Mhm.
Sie haben ja auch schon mal gesagt in einem Interview, das habe ich auf diakonie.ch gelesen, auch ein Arzt sollte auf spirituelle Nöte eingehen können. Hat das auch ein bisschen einen Zusammenhang, oder dass man vielleicht als Mediziner, Medizinerin Schmerzen natürlich muss können lindern, aber gleichzeitig in dieser Behandlung auch anerkennen, dass es die spirituellen Nöte gibt und da vielleicht auch mal ein kurzes Ohr lehnen.
Ich bin davon überzeugt, weil ich ja auch das integrative Modell von Palliative Care bevorzuge. Also die Idee, dass die Palliative Care inklusive Spiritual Care diffundiert in alle Bereiche der Gesundheitsversorgung und damit auch zu den Ärztinnen und Ärzten kommt und sie nicht nur die kranke Leber wahrnehmen, um es symbolisch zu sagen, sondern eben den ganzen Menschen drumherum und das nicht nur den ganzen Körper, sondern auch dessen soziales Umfeld, die geistige, soziale, psychosoziale Situation eines Menschen, die kann unter Umständen enorm wichtig sein, um beispielsweise so etwas wie Compliance herzustellen, nämlich die Bereitschaft des Patienten mitzumachen bei einem schwierigen Weg, der in der Onkologie bevorstehen kann und so weiter. Da ist also Spiritualität sehr weit zu verstehen und nicht seelsorgerlich-kirchlich, sondern im Sinne von den ganzen Menschen mit all seinen Nöten, Ängsten und Freuden und dem, was ihn erfüllt und was ihn ausmacht, wahrzunehmen und nicht nur ein krankes Organ. Ich glaube, das ist das Minimale, was man dazu sagen kann. Und in dem Sinne ist es ganz, ganz wichtig, dass alle Beteiligten ohne Ausnahme, nicht nur die Ärzte, aber auch alle darüber hinaus, verstehen, dieses Anliegen mittragen.
Sie haben vorhin kurz in einem Beispiel erwähnt, dass Sie auch schon tätig sind als Spitalseelsorger. Habe ich das richtig mitbekommen?
Ich war einige kurze Zeit auch in der Spitalseelsorge tätig, ja.
Wie haben Sie dort, wie können Sie spüren, was die Wirkung ist von Ihrer Arbeit?
Es gibt in der professionellen Spiritual Care gibt es natürlich auch schon die Idee, ich kann das dann messen und dem Patienten geht es nachher besser und das ist ein Teil der Therapie und das Wohlbefinden steigt und es gibt sogar eine Dignity Therapy, die Idee, wir können Würde quasi stützen und verbessern und ich bin da schon sehr skeptisch insgesamt. Ich denke, aufgrund auch meiner Erfahrung, die Sie angesprochen haben, es geht maßgeblich darum, dass jemand einmal kommt und Zeit hat und dann kann in der Zeit etwas und einfach offen ist, einfach nur da ist und zwar mit einem sehr aktiven Ohr, nicht nur einfach, es gibt ja auch einfach das dabei sitzen, wenn jemand stirbt, das ist auch sehr, sehr wichtig, aber das ist was anderes, ja, sondern offen ist und dann kann etwas passieren, wenn es sein soll, dass quasi die Möglichkeit dazu gegeben wird und dann kann ganz Verschiedenes passieren. Das weiß niemand und das weiß vielleicht auch die betroffene Person, die im Sterben ist oder schwer leidet, selber nicht. Es passiert dann etwas, was normalerweise gerade im Krankenhaus, aber auch in dem Pflegeheim nicht passieren kann, weil niemand Zeit hat, weil niemand sitzt und sich und oder eben jemand da sitzt, der meine Ehefrau ist und mit der habe ich das alles, also wo eine intensive Beziehung besteht, aber wo dann eben auch eine Beziehung da ist, die vielleicht für das ein oder andere gar keinen Platz hat oder ich möchte sie nicht auch noch damit belasten und so weiter. Und das ist dann der Seelsorger, der da sein kann und einfach nur da ist. Also die extremste Form ist die dargebotene Hand. Jemand ruft an und erzählt, was er möchte und hängt auf, wann er möchte. Mhm. Das ist der extremste Altruismus sozusagen, aber das kann man auch professionell so tätigen. Ich finde das menschlich gesehen sehr wertvoll. Das ist ein ganz wertvoller, jemand leiht dem anderen Zeit und Ohr und hört zu und versucht zu verstehen, eine Not zu verstehen. Das ist so sozusagen die Basis. Darauf kann man ganz vieles noch an Professionalität im Hinblick auf spirituelle Begleitung. Ich denke an Simon Penkeller, von dem ich viel lerne und der auch viel dazu zu sagen weiß, als ein Beispiel in der Schweiz aufbauen. Das ist unbestritten. Ja. Aber die Basis, würde ich sagen, ist diese.
Das Dasein, das Zuhören.
Ja.
Noch ein bisschen Politik, wenn Sie noch ein paar Minuten für mich haben. Sie haben es vorher angetönt, dass da eben etwas auch in Gang gekommen ist nach dem Forschungsprojekt politisch. Das Schweizer Parlament hat jetzt gerade kürzlich den Bundesrat damit beauftragt, die Finanzierung von der Palliativcare-Versorgung zu verbessern. Eben auch unter anderem angestoßen, denke ich, durch das Forschungsprojekt. Was erwartet Sie jetzt konkret vom Bundesrat?
Also ich erwarte vom Bundesrat eigentlich konkret gar nichts. Ich finde das ein tolles Signal, dass von der Regierung, vom Bundesrat aus dieser Appell lanciert wurde. De facto entscheiden und finanzieren müssen die Kantone. Da werden meine Erwartungen dann gerichtet auf die Kantone, 26 verschiedene, ganz verschiedene Situationen. Da hoffe ich, dass was geschieht. Also dass zum Beispiel überall in der Schweiz ein ambulanter Palliativdienst eingerichtet wird, der 24 Stunden abrufbar ist, der ganz viel Elend und Leid verhindern kann, indem er zu den Leuten nach Hause geht und nicht, dass die Leute den Notfall rufen und dann jemanden, der eigentlich nicht mehr ins Spital sollte, dann noch ins Spital bringen. Und dann geht natürlich die ganze Untersucherei los, die notwendig ist, die zum Ablauf gehört in einem Notfall. Das wäre das allererste, was mir in den Sinn kommt. Es gibt es an einigen Orten schon, eben diesen ambulanten Palliativdienst oder das Telefon 24 Stunden, das ich anrufen kann, wenn ich verzweifelter Angehöriger bin und nicht weiß, was bedeutet jetzt das, was ich gerade erlebe. Muss ich einen Arzt rufen oder nicht? Das wäre der Anfang. Mhm. Oder dann wäre vielleicht auch so ein Traum von mir, dass Leute, die im Spital arbeiten und weiße Kittel tragen, unter Umständen auch mal das Auto nehmen und zu Leuten nach Hause fahren. Das heißt also, dass eine Kontinuität geschaffen wird zwischen den einzelnen Abschnitten. Jetzt war ich also im Spital, jetzt bin ich da in der Klinik und dann bin ich in der Reha und dann bin ich wieder zu Hause. Und jedes Mal muss ich wieder neu lernen als Sterbender, wie ich mich jetzt zu verhalten habe, wem ich anrufen kann, wenn was ist. Also, dass da eine gewisse Kontinuität entstünde. Also, was ich mehr erträume, sind vor allem strukturelle Änderungen, nicht so sehr dass eine bestimmte Station gebaut würde, sondern dass die bestehenden Dinge, es besteht schon ganz viel Tolles in der Schweiz, dass die mehr verbunden würden und mehr miteinander kooperieren würden und kommunizieren würden. Mhm. Und das muss natürlich dann auch bezahlt sein, ja, wenn ich natürlich als Hausarzt dafür nicht bezahlt werde, dass ich mit den anderen kooperiere, dann mache ich das.
Dann findet es einfach nicht statt.
Eher nicht, mhm. Ja. Mhm.
Mhm. Danke. Noch zuletzt, wieso befassen Sie sich überhaupt so intensiv mit dem Sterben?
Ja, das ist eine hochspannende Thematik, weil das Sterben eine enorm intensive Phase ist in unserem menschlichen Leben. Es gab einen Anstoß in der Spitalseelsorge damals und in der Auseinandersetzung bei mir damals 1990 mit der Idee von assistiertem Suizid, die ich überhaupt nicht verstanden habe, warum die Menschen so weit kommen können. Und da wollte ich mich gerne näher mit befassen. Und dann habe ich das auch getan und tun dürfen im Rahmen meiner Dissertation, Doktorarbeit in den 90er Jahren. Und dann habe ich sozusagen entdeckt, wie spannend das ist. Und wir haben ja jetzt auch quasi nicht über den Tod gesprochen. Und auch nicht darüber, was dann möglicherweise passiert mit uns. Also das, was typischerweise ein Theologe jetzt beantworten würde. Und das ist viel weniger interessant, ja, viel weniger spannend, als die Frage, was im Leben tatsächlich passiert. Weil das hat ganz viel mit dem zu tun, was uns wichtig ist und was uns auch sonst wichtig ist. Nicht nur am Ende, nur dann wird es besonders deutlich. Ja, es gibt viele gute Gründe, das interessant zu finden und nicht morbid oder schwierig. Ja.
Wenn Sie an Ihr eigenes Sterben denken, sind Sie zuversichtlich, dass Sie dann einmal gut werden begleitet sein?
Ich hoffe es. Also wenn ich eine Patientenverfügung hätte, dann würde ich da reinschreiben, ich hätte gerne einen guten Arzt oder eine gute Ärztin, so jemanden wie Urs, ein Freund von mir, der ein toller Arzt ist. Aber so etwas kann man sich ja nur wünschen. Vielleicht passiert es, das wäre schön, dass ich mich sozusagen in guten Händen weiß, nicht nur familiär, sondern auch professionell. Das wäre toll. Aber das kann man nicht machen. Das ist von vielem abhängig, wie jetzt die Pandemie auch wieder zeigt.
Ganz herzlichen Dank, Herr Zimmermann, für das spannende Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel spannende Stunde mit dem Thema.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Dankeschön.
Es wird sicherlich nicht das letzte Stündchen gewesen sein.
Ich hoffe es nicht. Nein, das letzte. Ja. Danke. der Markus Zimmermann, Theologe, Ethiker, Titularprofessor an der Uni Freiburg. Jemand, der über das Sterben in der Schweiz so viel weiss wie nur wenige andere. Und trotzdem keine fixfertige, allgemeingültige Antworten präsentiert. Weil das Sterben, genau wie das Leben, sich auf nichts festlegen lässt. Wenn ihr trotzdem mehr darüber wissen wollt, im Buch «Das Lebensende in der Schweiz» sind ganz viele wichtige Erkenntnisse aus dem nationalen Forschungsprogramm «Lebensende» zusammengefasst. Ich finde, gut verständlich und enorm interessant. Das Buch kann man bestellen oder gratis als PDF abladen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr noch Fragen oder Gedanken zu all dem platzieren wollt, ich freue mich über Post auf podcast.dibello.ch oder über Instagram und Facebook unter «Das letzte Stündchen». Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns gleich wieder, dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft, weil es spannend ist und weil es viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald.